Heute geht es um ja, ein ganz klassisches biblisches Thema. Es geht um einen Bibeltext und zwar um Psalm 13. Ganz kurz zu den Psalmen, aber ganz kurz nur. Wir wissen einfach, dass es ein Buch ist, was einzigartig ist. Also es gibt kein vergleichbares Buch in der Weltliteratur. Eigentlich, genauer genommen, sind es 5 Bücher. Also die Psalmen sind ja nochmal unterteilt in 5 Bücher. Wir kommen ja, wenn wir durchzählen, insgesamt auf 66 Bibelbücher. Wenn man aber die Psalmen eben als 5 Bücher zählt, sind wir bei 70. Und die 70 ist ja auch in der Bibel eine ganz besondere Zahl, eine Zahl der Vollkommenheit. Und der hebräische Titel von den Psalmen lautet Tehillim und bedeutet einfach so viel wie Lobgesänge. Lobgesänge, Tehillim. Ja, in der Weltliteratur, auch in der Musik, wurden ganz viele oft vertont an Psalmen. Und ich hatte vor einigen Jahren mal in einem kurze Zeit in so einem Gospelprojekt mitgemacht, in so einem Chor, der das geleitet hat, der war nicht gläubig, hat aber trotzdem Psalmen vertont, selber auch vertont und hat einfach das als Kunst zumindest geschätzt. Das ist natürlich zu wenig, aber immerhin, die Psalmen, die sind etwas ganz Besonderes. Und es gibt ganz verschiedene Psalmen. Ne? Es gibt Lobpsalmen, es gibt sogar Rachepsalmen und es gibt eben auch, wie wir heute sehen werden, sogenannte Klagepsalmen. Und ich denke, auch wo ich das heute nochmal durchgeguckt hatte und auch gestern, dass dieser Psalm ja nahezu perfekt in die heutige Zeit passt. Ja, heute ist der Februar 2022, der 6. Februar 2022 und ich glaube, genau für diesen Tag ist dieser Psalm geschrieben. Ja, natürlich nicht nur für diesen Tag, aber eben auch. Und ich habe es gemerkt, dass es auch bei mir ganz persönlich eine Rolle gespielt hat, gerade in den letzten Tagen. Zunächst aber wollen wir diesen Text lesen. Psalm 13, es sind ja nur 6 Verse, eigentlich nur 5, wenn man den ersten Vers jetzt als Überschrift sieht. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ja, soweit dieser kurze Klagepsalm. Ich habe als Übersetzung, vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, die Schlachter 2000 Übersetzung gewählt. Dieser Psalm ist in den anderen Übersetzungen jetzt nicht grundlegend anders oder so. Es ist jetzt in diesem Fall manchmal ergänzend. Wir werden das dann auch noch sehen. Ich gehe auf manche Dinge ein. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr ähnlich. In der Lutherbibel, haben wir ja sicherlich auch die meisten von euch noch, in der Lutherbibel ist es überschrieben mit Hilferuf eines Angefochtenen. Hilferuf eines Angefochtenen. Da ist ja immer so eine Überschrift drüber, die ist jetzt nicht göttlich inspiriert, also das Wort Gottes ist ja inspiriert, wirklich jeder Vers, aber die Überschriften, die sind jetzt nicht direkt von Gott, aber sie sind natürlich eine Hilfe. Und wie gesagt, in der Lutherbibel steht drüber Hilferuf eines Angefochtenen. Ein typischer Klagepsalm also. Und er ist folgendermaßen gegliedert, man kann sagen in 3 beziehungsweise 4 Teile. Vers 1, einfach Infos über den Psalm ganz kurz. Dann die Verse 2 und 3, das sind Fragen an Gott. Die Verse 4 und 5, das sind Bitten an Gott. Und der Vers 6, das ist ein Bekenntnis zu Gott. Fragen an Gott, Bitten an Gott und ein Bekenntnis zu Gott. Und wenn wir das dann Vers für Vers uns anschauen, werden wir sehen, dass während des Psalms der David einen Wandel vollzieht im Denken und im Fühlen. Auch das ist sehr häufig. Ist nicht immer so, aber das ist sehr oft so in den Psalmen. Und Charles Haddon Spurgeon schreibt in der Einleitung zu diesem Psalm: Der Psalm kann nicht auf eine besondere Begebenheit oder Zeit in Davids Geschichte zurückgeführt werden. Alle Versuche, seine Geburtsstätte ausfindig zu machen, sind nur Mutmaßungen. Was er sagt, ist ohne Zweifel mehr als einmal die Sprache dieses vielgeprüften Gottesmannes gewesen und will den Gefühlen des Volkes Gottes in den stets wiederkehrenden Anfechtungen Ausdruck geben. Wenn der Leser noch nie Anlass gefunden hat, sich die Sprache dieses kurzen Liedes zu eigen zu machen, so wird es nicht lange währen, bis er dazu Gelegenheit hat, wenn anders er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Das Stichwort des Psalms ist, wie lange? Ja, soweit Spurgeon dazu. Also entweder Hilferuf eines Angefochtenen oder man kann es auch überschreiben mit, wie lange? Fragezeichen. Ja, wir gehen jetzt den Psalm Vers für Vers durch. Im ersten Vers heißt es bei mir in der Schlachterübersetzung dem Vorsänger ein Psalm Davids. Das ist in dem Psalm oft so, dass im Vers 1 erstmal Anweisungen kommen, wie der Psalm vorgetragen wird, was es für ein Psalm ist und wer der Autor ist. Hier ist es ein Lied, was man singt, ein Lied sozusagen ohne Instrumente. Chormeister kann man übersetzen, hier steht dem Vorsänger. Menge schreibt dem Musikmeister und Luther ein Psalm Davids vorzusingen. Aber ich habe ihn jetzt trotzdem mal gelesen. Hätten ja auch vorsingen können, theoretisch. Aber es ist ein Lied ohne Instrumente. Und der Autor, das ist der David. Und der David, das denke ich, das wissen wir alle, der hat unendlich viele Höhen und Tiefen in seinem Leben durchgemacht. Also von ganz weit oben zu ganz weit unten, hat er alles erlebt. Und natürlich ist es letzten Endes so, dass jedes Buch in der Bibel von Gott inspiriert ist. Also dass Gott gewollt hat, dass dieser Klagepsalm von David, dass der uns erhalten bleibt und dass er in den Kanon der Bibel hineinkommt. Und deswegen dürfen wir das auch nicht vergessen. Es sind also nicht nur Worte eines Menschen, sondern es ist letzten Endes auch das Wort Gottes. Gott hat aber Menschen gebraucht, er hat sie benutzt, er hat sie nicht manipuliert, wie so ein Medium, sondern er hat sie gebraucht, er hat sie als Werkzeug benutzt, um uns Dinge zu vermitteln. Kommen wir jetzt zu Vers 2, beziehungsweise beginnen wir jetzt richtig mit diesem Psalm. Vers 2 und 3 sind ja sehr ähnlich. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Ja, dieses wie lange, das kommt ja dann noch zweimal vor. Also insgesamt viermal stellt er hier die Frage, wie lange noch? Er ist in einer Situation, die er nur noch schwer aushält und er möchte, dass die beendet wird. Es ist auch ein Zeitproblem. Es ist nicht nur das Problem dieser Situation, in der er sich befindet. Wir wissen jetzt nicht hundertprozentig, was das für eine Situation ist. Wie gesagt, man kann es allgemein nur anwenden auf Anfechtungen. Aber das Problem ist vor allen Dingen diese Zeit, dass man nicht weiß, wann ist denn das beendet, wann ist denn das vorbei? Und ich denke, das kennen wir auch, das ist auch ganz aktuell. Ne? Wann ist der Wahnsinn vorbei? Wann können wir wieder normal leben? Wann können wir wieder uns auch ja, wirklich frei versammeln, sage ich mal? Oder auch die ganzen anderen Dinge, was ist mit der Schule? Das ist ja das, was mich auch ständig beschäftigt. Oh. Was ist mit den Kindern? Wie verhält man sich richtig? Also alle hast du Situationen, wo man sich auch fragt, wie lange. Und das kann jetzt auch jeder auf sich anwenden. Der andere, der vielleicht jetzt sagt, ja, wie lange ist noch die Ungewissheit, ob meine Erkrankung jetzt tödlich ist oder nicht? Wie lange geht das Leben hier noch? Gibt es ja auch Menschen, die vielleicht sterben wollen. Also meine Frau erzählt es auch manchmal, im Altenheim arbeitet sie ja. Da gibt es Menschen, die haben ein gewisses Alter erreicht und haben auch eine Krankheit, leiden, aber leiden seit Jahren und wollen eigentlich sterben und können nicht. Ja. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob man die dann auf Gedeih und Verderb noch, sag ich mal, auch in Krankenhäuser bringen muss und beatmen muss. Das ist auch so eine Frage. Also die wollen eigentlich sterben. Die können nicht. Das ist auch so eine Frage, wie lange. Es gibt noch viele Situationen, wo man sich diese Frage stellt. Ungewissheit ist was ganz Schlechtes. Ja, und David hat den Eindruck, dass Gott sich absichtlich versteckt, beziehungsweise, dass er ihn absichtlich vergisst. Das haben wir ja hier gelesen. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Also, wie lange? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Also, er klagt Gott hier an. Aber das ist auch nichts Neues. In Psalm 10, Vers 1 zum Beispiel heißt es, Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not? Auch da stellt er die Frage. Man könnte sagen, warum gerade in Zeiten der Not, gerade da, wo ich dich brauche, bist du nicht da? So ist ein Eindruck hier. Und auch überhaupt in dem Psalm kommt das oft vor. Zum Beispiel in Psalm 44, Vers 25, dort betrifft es die Söhne Korahs, die dort sagen, warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Dieses Warum. Und auch der Jeremia in den Klageliedern, wir haben ja jetzt am Anfang ein Lied gesungen, das sich auf die Klagelieder bezieht. Die Klagelieder Jeremias, ein ganzes Buch der Klage, aber auch mit ganz wenigen Momenten, wo es anders in eine andere Richtung geht. Aber auch hauptsächlich eben Klagelieder, wie das Wort schon sagt, der Begriff. Der sagt, der Jeremia in Kapitel 5, Vers 20, warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen alle Tage? Also er geht sogar noch ein Stück weiter. Da ist es nicht nur jetzt ein Zeitabschnitt, sondern er meint in dieser Situation, dass es wahrscheinlich sogar für immer ist. Ja, David braucht was? Er braucht Geduld. Es geht um Geduld, es geht um Ausharren. Das ist auch so ein altes Wort, Ausharren. Ne? Das heißt, es ist ähnlich wie Geduld. Sich genügend darunter bleiben. Ja, und der David, wenn der das braucht, wie viel mehr wir? Ja, und natürlich wissen wir, dass er letzten Endes einen falschen Eindruck hat. Wir wissen es, weil Gott niemals vergisst. Gott vergisst nicht. In Jesaja 49 steht, die Verse 14 und 15, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Ich will dich nicht vergessen. Ja, also dieser Eindruck ist da, das kann auch passieren bei Menschen. Auch unwahrscheinlich, ne, dass eine Mutter ihr Kind vergisst. Aber diese Möglichkeit gibt es eventuell. Aber ich, Gott, will dich nicht vergessen. Also der Eindruck von David sehen wir jetzt. Gott hat ihn vergessen. Er fragt sich, wie lange das noch so geht. Hat sich ihm verborgen, absichtlich. Wir haben jetzt gelesen, dass das gar nicht geht, dass Gott gar nicht vergessen kann. Aber, und das ist auch interessant, und das habe ich in Jesaja 54 gefunden, Gott kann sehr wohl sein Antlitz eine Zeit lang verbergen. Das geht. Und das macht er auch. Und zwar als Erziehungsmaßnahme. Als Erziehungsmaßnahme, Jesaja 54, Vers 7. Dort steht, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Ja, also für eine gewisse Zeit kann Gott das mal machen. Aber dann hat es einen Grund. Und der Grund ist entweder Gericht, das ist auch möglich, oder aber, und wir sollen sie auf uns beziehen als Christen, eine Erziehungsmaßnahme, die letzten Endes nie zu unserem Schaden sein soll. Gott erzieht uns nie zu unserem Schaden, sondern immer nur zu unserem Nutzen. Aber dennoch, trotz dass der David hier wirklich klagt, trotz dessen wendet er sich an die richtige Adresse. Hätte er woanders hingehen können, hätte er zu Menschen gehen können oder ja auch in anderen Religionen suchen können. Auch der David hatte sicherlich da Möglichkeiten. Er war ja König. Auch die Götter anderer Völker ja auch zu suchen. Religionen, auch recht okkulte Dinge oder so. Aber nein, er macht's richtig. Er wendet sich an den lebendigen Gott. Ja, und natürlich, ich habe es schon oft gesagt, dieses wie lange finden wir ganz oft in der Bibel. Man müsste das mal eingeben in so ein Programm. Wie lange kommen ganz viele ähnliche auch Begrifflichkeiten. Auch der David selber, auch noch Psalm 35 zum Beispiel, Vers 17, da spricht er gegenüber seinen Widersachern, O Herr, wie lange willst du zusehen? Also da geht es darum, dass er in Bedrängnis ist und wie lange Gott sich das noch anschaut, dass er in Bedrängnis ist. Oder auch der Asaf, auch ein Psalmschreiber in Psalm 74, Vers 10, auch da geht es um die Widersacher, da sagt er, O Gott, wie lange darf der Widersacher schmähen? Soll der Feind deinen Namen immerfort lästern? Dann Psalm 77, 8 und 10. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein? Und noch eine letzte Stelle, auch wieder aus dem Psalm. Psalm 89, Vers 47, da ruft der Ethan, der ruft dort: Wie lange, o Herr, willst du dich ständig verbergen? Soll dein Zorn wie Feuer brennen? Wie lange? Fragezeichen. Und dieses Wie lange, das suggeriert, es gibt wahrscheinlich kein Ende, oder es ist zumindest kein Ende in Sicht. Und jetzt geht es weiter. Es wird nicht besser. Vers 3. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Ja, der David, der sorgt sich. Ja, Sorge und Sünde sind beides gefährlich. Und beides ist eine Sache, wo der Teufel sich die Hände reibt. Wenn wir sündigen, da freut er sich, da verklagt er uns. Und wenn wir uns sorgen, da freut er sich genauso. Hier steht in der Schlachterübersetzung: Wie lange soll ich Sorgen hegen? In Elberfelder steht: Ratschläge hegen. Menge ergänzt noch mit Pläne bzw. Rettungspläne schmieden. Und es zeigt, dass er, der David, dass er in Gedanken kreist und dass er eigene Auswege sucht. Ja, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir vielleicht nicht einschlafen können mal oder nicht durchschlafen können. Das gibt es ja auch, ne, dass Menschen nicht durchschlafen können. Ich hatte das ja auch mal, also vor Jahren in der Ausbildung gehabt. Das sind ja auch so klassische depressive Sachen, ne, Episoden. Das sind so klassische Symptome. Dieses Grübeln, ne, Nachdenken im Kreise drehen, die Gedanken und so weiter. Und genau das hat er hier oder das macht er hier. Und wenn man liest hegen, dann geht es für mich so in die Richtung nähren und pflegen. Ne? Er hegt diese Ratschläge, er nährt sie, ja? Er pflegt sie richtig, ne? Er steigert sich hinein in seine Sorgen. Und wenn das so ist, dann denkt man an nichts anderes mehr. Man würde das vielleicht gerne, aber man hat dann immer dieses eine Problem, was man vor Augen hat, und das hegt man und das pflegt man und da dreht man sich im Kreis, ne? Man kommt da nicht raus. Ich denke, das haben die meisten von uns schon mal erlebt. Dann sagt er hier, dass er täglich Kummer hat. Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag. Immer wieder. Spurgeon schreibt ängstigen statt Kummer. Er ängstigt sich. Ja, und hier möchte ich den leidenden Hiob mal zitieren. Ja, Hiob, wirklich ein Buch der Leiden, auch der Klagen. Hiob 10, der ersten drei Verse, da sagt er: Meine Seele ekelt's vor meinem Leben. Ich will mich meiner Klage überlassen. Will reden in der Betrübnis meiner Seele. Ich spreche zu Gott, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, weshalb du mich befehdest. Gefällt es dir wohl, dass du betrügst, dass du das Werk deiner Hände verwirfst, während du über den Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt? Und er vergleicht hier am Ende schon der Hiob sich mit seiner Situation. Hiob war ein Gottesmann, ein Gerechter, mit der Situation seiner Gegner oder Gottlosen. Ja, bei denen leuchtet das Licht, bei denen ist es nicht finster, bei denen ist es hell. Diesen Eindruck hat er hier. Und genauso geht es ja auch den David. Ist ja ähnlich. Er spricht ja auch, dann werden wir gleich noch sehen, zu seinen Feinden oder über seine Feinde. Und auch David hatte sicherlich viele Feinde. Spurgeon schreibt wieder: Der aufmerksame Leser wird also merken, dass die Frage, wie lange, in vierfacher Gestalt erscheint. Des Dichters Kummer wird dargestellt, wie er zu sein scheint, wie er ist, wie er nach innen auf ihn selbst und nach außen auf seine Feinde wirkt. Ja, viermal wie lange? Ich lese es nochmal vor. Der aufmerksame Leser wird also merken, dass die Frage, wie lange, in vierfacher Gestalt erscheint. Des Dichters Kummer wird dargestellt, wie er zu sein scheint, wie er ist, wie er nach innen auf ihn selbst und nach außen auf seine Feinde wirkt. Und Andrew Fuller schreibt dazu: Die Heftigkeit unserer Trübsal macht sie zu einer Versuchung für unsere Geistesstärke. Aber erst durch die Dauer wird diese auf die schwerste Probe gestellt. Nicht in den schärfsten, sondern in den langwierigsten Prüfungen sind wir am meisten in der Gefahr zu erliegen. Im ersteren Falle nimmt die Seele ihre ganze Kraft zusammen und erfleht inbrünstig die Hilfe von oben. Im letzteren aber ermattet das Herz und versinkt in Mutlosigkeit. Als Hiob mit schlimmen Nachrichten in rascher Folge überschüttet ward, trug er es mit bewundernswerter Geistesstärke. Aber als er kein Ende seines Leidens sehen konnte, da brach er zusammen. Ja, ich denke, auch diese Erfahrung hat der ein oder andere schon gemacht. In Notsituationen, die kurz und knapp sind, ich glaube, da ist auch so eine Abwehr, so eine Art Abwehrmechanismus, da entwickelt man vielleicht auch ganz andere Kräfte, körperlich sogar womöglich auch psychische Kräfte und kann das vielleicht schnell noch irgendwie überwinden, vielleicht auch, weil man in dem Moment nicht drüber nachdenkt so sehr. Aber wenn etwas sich lange hinzieht, dann wird es schwieriger, weil das einfach zermürbend ist. Kommen wir jetzt zu Vers 4. Es wird zumindest langsam etwas besser. Vers 4. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Es ist eine Veränderung jetzt. Der David, der geht vom Fragen zum Bitten, beziehungsweise besser gesagt zum Flehen über. Fragen, die sind ja noch offen, da hat er keine Antwort. Aber jetzt wird er aktiv und ja, er bittet, er fleht. Er sagt hier, schau her zu Gott, schau her. Obwohl Gott ja alles sieht, ist auch wieder wie mit dem Vergessen. Ne? Sagt zu Gott, schau her, aber Gott sieht doch alles. Warum sagt er das? Nun, der David, der spürt es einfach nicht in dem Moment. Dann nimmt es nicht wahr. Und dieses Schau her, das ruft der Jeremia in den Klageliedern auch viermal. Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 5. In einer ähnlichen Situation. Und der David, der spricht Gott hier direkt an. Er sagt, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Also es ist sein Gott. Es ist ein Vertrauensverhältnis vorhanden. Und er bittet Gott um Dinge, die kein Mensch geben kann. Er sagt zum Beispiel, erleuchte meine Augen. Da kann man kein Mensch fragen, erleuchte meine Augen. Das kann nur Gott. Der Elberfelder steht, mach hell meine Augen. Und die NGÜ übersetzt mit, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Und das enthält auch Stückel mit den Gedanken noch, mach mich wachsam, dass ich Fallstricke und Gefahren sehe. Also die Augen erleuchten, dass ich auch klar sehen kann. Es geht hier sicherlich um das Innere, also um das äußere Auge. Das äußere Auge vielleicht auch, dass Gott einfach auch Gefahren aufzeigt, die wirklich von den Feinden kommen können. Aber ich denke in erster Linie natürlich auch um das innere Auge, die Erleuchtung des Herzens sozusagen. Und wie gesagt, das, was er hier fordert, das kann ihm kein Mensch geben. Das kann nur Gott und er wendet sich definitiv an die richtige Adresse. Psalm 19, Vers 9, da sagt er, die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Also woher kommt die Erleuchtung? Aus dem Gebot des Herrn. Also aus seinen Worten, aus Gottes Wort, aus der Bibel letzten Endes. Ja, die Bibel ist eben nicht nur irgendein Buch, irgendein gut, sag ich mal, großartiges Buch in der Weltliteratur, sondern es ist das Buch des Lebens, es ist Gottes Wort. Es unterscheidet es von allen anderen Büchern in dieser Welt. Und es ist ja nicht nur ein Buch, wo es jetzt um das Papier geht oder so, sondern es ist was Lebendiges. Es geht um die Worte, um die Inhalte. Die sind von Gott Geist gehaucht. Da ist sein Geist drin. Ne, im Griechischen steht dort Theopneustos. Gott gehaucht. Es sind lebendige Worte. Und nur dieses Wort Gottes. Und wer ist das Wort Gottes in Person? Es ist der Herr Jesus. Er ist Gottes Wort. Es ist Fleisch gewordene Wort und die Bibel ist es schriftlich fixierte Wort. Und beides ist eine Einheit und erleuchtet die Augen. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, sagt er. Todesschlaf, die Angst vor dem Tod ist etwas völlig Normales, ist etwas Menschliches. Ja, und ich freue mich auch auf das danach. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, sterben, das ist bestimmt schön. Nein. Da muss man auch ehrlich sein, da müssen wir auch zugeben als Christen, dass wir das haben und dass es auch für uns, steht ja geschrieben, der letzte Feind ist, sagt der Paulus. Ja, er ist besiegt, aber es ist trotzdem der letzte Feind. Es ist nicht irgendein Freund oder so oder Tool. Er ist besiegt und deshalb brauchen wir auch nicht in dieser Angst verharren, aber er kann uns trotzdem Angst machen.
Und vor allen Dingen dieser Prozess natürlich. Das danach, ne, das natürlich nicht. Ne, das soll uns aufbauen, das soll uns Freude machen, gar keine Frage. Und der David, der, warum sagt er das hier? Weil er hier zumindest noch nicht sterben will. Warum will er hier noch nicht sterben? Die Antwort bekommen wir jetzt in Vers 5. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Das ist der Grund, dass er hier noch nicht sterben möchte, weil sonst hätte ja sein Feind gesiegt, seine Gegner hätten gewonnen. Und es geht ihm jetzt, denke ich, nicht um ihn selber jetzt, dass er da als die Niederlage einstecken muss, der David, sondern das hätte dann wohl auch die Macht Gottes nach außen hin geschmälert. Also es geht David um die Ehre Gottes. Deshalb kann er jetzt hier nicht da niederliegen und so, dass es so aussieht am Ende, die Feinde haben gewonnen, die haben gesiegt. Denn umso mehr die gottlosen Feinde die Überhand haben, desto übermütiger werden sie. Gibt es auch genug Bibelstellen, ne, wo es auch schon der Turmbau zu Babel, ne, wo die Menschen sich meinen, emanzipieren zu können von Gott dem Schöpfer, natürlich auch im Paradies schon vorher, oder wo es heißt, lasst uns die Stricke zerreißen und so weiter, gibt es mal eine Bibelstelle. Also diese ganzen Dinge, wo der Mensch einfach sich eingesperrt fühlt von Gott, gebunden in Gesetzen und sagt, ich bin autonom, lass mich in Ruhe, und dann auch zeitweise vielleicht Erfolg hat, übermütig wird, wenn es so aussieht, als hätte er gesiegt, als hätten die Feinde Gottes gewonnen. Gibt es ja auch in der Kirchengeschichte genug Beispiele, wo Christen auch in unseren Regionen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, wo es dann auch so aussah, als hätte der Feind gesiegt, oder auch heute noch, ne, in vielen Ländern der Welt, wo es nicht gerade wie Triumph aussieht, was Christen erleben. Und der David, der sagt in Psalm 25, Vers 2, mein Gott, ich vertraue auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Also auch eine ähnliche Bitte. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Nochmal aus dem Buch Hiob, in Kapitel 20, Vers 4b und Vers 5, da sagt der Zophar, seitdem der Mensch auf die Erde gesetzt wurde, ist das Frohlocken der Gottlosen kurz. Und die Freude der Frevler währt nur einen Augenblick. Ja, also da hat er recht, da hat er erkannt, es gibt diese Freude oder dieses Frohlocken, dieser Begriff, aber für eine kurze Zeit nur. Das heißt, die Gegner Gottes, die können sich eventuell kurz freuen. Ja, das gibt's, wenn Gott es zulässt. Aber diese Zeit, die ist auch von Gott begrenzt. Diese Zeit ist von Gott begrenzt. Und Gott selber sagt dann auch wieder in Hiob, in Kapitel 38, Vers 15, den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Und das ist ja auch, ich sag mal, eine gewisse Genugtuung, ne, wo ich sage, es wird Gerechtigkeit geben. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Ja, und das gilt für heute genauso. Der erhobene Arm wird zerbrochen. Wer sich anmaßt, sich an die Stelle Gottes zu setzen, den wird Gott richten, spätestens vom großen weißen Thron, aber mitunter auch schon hier in dieser Welt. Es ist nämlich nicht so, wie die Menschen das auch gedacht haben beim Turmbau zu Babel. Die können sich einen Namen machen, die können einen Turm bauen, wo sie dann Gott nie brauchen. Nach dem Motto, wir schaffen das oder yes, we can oder irgend sowas. Nein, ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Und ohne Gott, emanzipiert von ihm, losgelöst von ihm, lauert letzten Endes das Gericht. Gott, der Allmächtige, triumphiert am Ende. Und das steht fest. Nicht die Gegner des Allmächtigen, sondern der Allmächtige selber. Niemals werden seine Gegner siegen. Niemals. Er, der lebendige Gott, wird sie vernichtend schlagen. Ja, und bevor wir jetzt uns den letzten Vers angucken, den sechsten Vers, wollen wir noch gemeinsam singen. Und zwar, Herr, du gibst uns Hoffnung, Lied 279. Ja, in gewisser Weise sollte es auch ein Übergang sein, dieses Lied, Herr, du gibst uns Hoffnung, zu unserem sechsten und letzten Vers. Und es wäre traurig, wenn wir mit Vers 5 enden müssten. Es gab ja so ganz versteckt so ganz kleine Lichtblicke, ne? Zum Beispiel, dass der David zumindest an die richtige Adresse geht und dass er jetzt auch Fragen nachdem er Fragen gestellt hat, auch den Herrn anruft. Aber es ist trotzdem noch alles ziemlich darnieder, ziemlich depressiv, die ganze Stimmung. Aber das Wunderbare ist, dass wir noch einen Vers vor uns haben, und zwar Vers 6. Und dort heißt es: Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Also nachdem wir die ersten 5 Verse so gelesen haben, kann man schon sagen, dass das jetzt der totale Umschwung ist. Und es ist natürlich ein typischer Wandel in vielen Psalmen. Das werdet ihr sicherlich in anderen Psalmen auch schon mal gesehen haben. Es ist einfach so, dass der Beter hier beginnt. Er betet ja, ne? Das ist auch wichtig. Er betet hier, er beginnt mit einer sehr negativen Situation und während des Gebetes passiert etwas. Gott verändert im Gebet die Sichtweise Davids. Also er verändert sich nicht selber, das ist jetzt keine irgendwie psychologische Methode, dass der David sich da irgendwie positives Denken, ne, immer wieder irgendwie, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut und dann irgendwann, ja, bin ich wahrscheinlich wirklich gut oder so. Ne, nach diesem Motto, das gibt es ja, ne, da gibt es ja diese Methoden, wo man wirklich sagt, dass man immer was Gutes sagen soll. Das ist nicht ganz falsch, also es ist nicht völlig verkehrt, weil wenn man immer nur, wenn man sich mit negativen Dingen beschäftigt, dann färbt das natürlich ab. Man muss sich natürlich mit dem Guten auch befassen und sich damit füllen, aber als Methode, ne, wie das auch in manchen psychologischen Methoden, wie das da so ist, ist es falsch. Und das ist hier nicht gemeint. Wichtig ist, dass derjenige, der das hier bewirkt, diesen Umschwung, dass das nicht der David ist, sondern dass das Gott ist. Und das ist schon mal ein Grund dafür zu beten. Generell ein Grund dafür, dass man beten soll. Dass Gott uns währenddessen verändert. Wir verändern Gott damit ja nicht. Das denken wir vielleicht, aber letzten Endes bleibt Gott derselbe. Aber wir werden verändert. Und hier eben auch die Sichtweise dieses arg gebeutelten Davids. Weil die Situation, die ist die gleiche. Die Feinde sind noch da, die Probleme, die sind nicht weg. Aber der Blickwinkel ist ein anderer. Spurgeon sagt dazu, der Schlussgedanke des Psalms nimmt den Vorwurf der Vergesslichkeit zurück, den David im ersten Vers geäußert hatte. Könnt ihr euch noch erinnern? Im ersten Vers, wo er sagt, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Und hier sagt er dann, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Also er würde das nicht sagen, wenn hier nichts passiert wäre. Dieser Vorwurf, Herr, du hast mich vergessen, der ist hier völlig weg. Und es wird ganz klar, dass Gottes Anwesenheit nicht von Gefühlen abhängig ist. Es ist ja auch von charakterlichen Gegebenheiten abhängig, ne, wie jemand Dinge empfindet, wie jemand empathisch ist. Ich bin jetzt nicht so der übelst empathische Typ. Sag ich mal, fällt mir nicht so einfach, da mich komplett rein zu versetzen. Das fällt anderen vielleicht leichter. Ist aber auch nicht so, dass ich einer bin, der sagt, hier kann mir gar nie was passieren, ne? Ich bin jetzt immer gut, ich bin immer gut drauf. Ist auch nicht so, keineswegs. Aber ich will damit sagen, es ist eine charakterliche Sache. Bei mir gehen Dinge eher schnell. Also wenn ich habe mal ein Problem, so, da geht mir es vielleicht auch nicht gut, so vor ein paar Stunden oder mal einen Tag, 2 Tage, und dann ist es wieder weg, dann geht es wieder besser. So. Bei anderen ist es halt so ewig, das zieht sich ewig so hin. Ne? Ist bei jedem auch anders. Es ist charakterlich unterschiedlich, womöglich auch Geschlecht, ne? Mann, Frau, ist wahrscheinlich auch einfach der Unterschied da. Ne? Also es spielt da vieles rein. Aber was mir wichtig ist, es hängt eben nicht davon ab, das ist völlig unabhängig davon, wie es mir geht oder ob ich das spüre, ob Gott da ist. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Es wäre ja auch schlimm, wenn es so ist, wenn es so wäre, dass das ein Gradmesser wäre, auch für meine Heiligkeit oder so. Ja, heute spüre ich Gott, gut, dann bin ich besonders heilig. Heute weniger, nein, das ist gefährlich. Und auch das ist wieder so eine Sache, die uns der Teufel natürlich einreden will, dass er uns da abhängig machen will von irgendwelchen nicht verlässlichen Emotionen. In Vers 5 könnten die Feinde frohlocken. Eventuell. Ja, Vers 5, meine Widersacher sollen ja nicht frohlocken. Also da könnte es sein, dass die sich freuen, dass die scheinbar triumphieren. Aber in Vers 6 jetzt, da frohlockt der David. Hier heißt es, mein Herz soll frohlocken. Das ist auch so ein schönes Wort, frohlocken, mir gefällt es. Luther übersetzt auch mit freuen oder Elberfelder mit jauchzen, auch Menge spricht von Jauchzen, Freuen, Frohlocken, Jauchzen. Ich denke, Frohlocken ist noch ein bisschen mehr noch als nur Freuen. Es ist was, was im Herzen passiert und was aber auch mit Gefühlen zu tun hat, natürlich, aber nicht nur. Es ist eben eher eine Gewissheit, es ist eine Tatsache, die er hier, die ihn dazu bringt hier. Denn worüber freut sich David, worüber frohlockt er? Er freut sich über das Heil. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Über das Heil, das Gott bringt. Und wir als Christen, die wir das Neue Testament haben, wir wissen, dass in Jesus Christus allein dieses Heil zu finden ist. Wir lesen das ja in der Apostelgeschichte, im Vers 12 von Kapitel 4. In keinem anderen ist das Heil. In Jesus Christus ist dieses Heil. Und dann noch eine Stelle am Ende der Bibel in Offenbarung 12, Vers 10. Da geht es auch um das Heil. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott verklagte, Tag und Nacht. Das macht der Teufel ständig. Tag und Nacht verklagt er uns, bietet uns an bei Gott, könnte man sagen. Geht hin und sagt selber, ja, die, Sebastian, wieder Mist gebaut. Ja, hat ja recht. Es ist ja nicht so, dass es falsch ist, was er erzählt. Aber ist natürlich an der falschen Adresse bei Gott mit seiner Anklage. Weil der Herr Jesus sagt, ja, das stimmt, aber ich bin vor ihn ans Kreuz gegangen. Ja, ich habe es vergeben, diese Schuld. Also er wirft uns was vor, was auch durchaus berechtigt ist. Er wirft vielleicht auch Dinge vor, die nicht berechtigt sind, aber durchaus auch berechtigte Dinge, irgendwelche Sünden. Aber der Herr hat sie vergeben. Sie sind unters Kreuz gebracht und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und wenn wir das bekannt haben von Herzen, dann ist es weg. Und dann hat er auch nichts mehr zu sagen. Aber diese Situation, dass er uns verklagt, haben wir ja gerade gelesen in der Offenbarung. Die wird auch ein Ende haben. Und zwar an dieser Stelle hier, wenn der Verkläger hinabgestürzt wird, wenn die Herrschaft des Christus endgültig aufgerichtet wird. Wir freuen uns darauf, dass das bald passieren wird. Und noch ein letzter Gedanke in Vers 6. Ganz am Ende heißt es dann, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Das Singen, der Gesang, ist schon immer ein Ausdruck von Freude und Gotteslob gewesen. In der gesamten Kirchengeschichte, in der Bibel selber, nicht nur in den Psalmen, im Alten Testament, im Neuen Testament. Gesang ist für die Gemeinde auch unverzichtbar. Ihr kennt die Diskussion vom letzten Jahr. Wir können nicht singen, der Staat hat es gesagt. Wir müssen uns unterordnen. Ich kann es nicht mehr hören, muss ich sagen. Auch wenn ich das jetzt manchmal noch höre, ich muss da wirklich aufpassen, dass ich ruhig bleibe in solchen Situationen. Weil hier geht es auch um die Ehre Gottes. Na, hier geht es nicht um ein Detail, wo man sagen kann, ja, hier, ihr müsst eine Brandschutztür haben, meinetwegen zum Beispiel. Ja, dann ordnen wir uns unter, natürlich, gar keine Frage. Das müssen wir machen. Wenn der Staat das fordert, haben wir das zu machen. Steuern zahlen, haben wir zu machen. Gar keine Frage. Aber wenn es um den Gottesdienst geht, um Inhalte des Gottesdienstes, wie wir den feiern, wie viel da kommen, ob wir singen oder nicht, da hat der Staat nicht reinzureden. Hier geht es um die Ehre Gottes und Gesang ist ein ganz wichtiger Teil jedes Gottesdienstes. Dazu noch ein Bibelvers, das ist der letzte Bibelvers heute. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Hat lange gedauert bei denen. Die waren auch in einer ganz misslichen Lage, die beiden. Aber Gott hat sie dahin geführt, dass sie trotz dieser Situation, dieser schlechten Situation, die sich zu dem Zeitpunkt noch nicht geändert hatte, gebetet haben. Ist auch wieder das. Sie haben gebetet. Gott hat sie verändert in dieser Zeit, auch nicht von sofort, dass sie sofort ins Gefängnis reingestürmt sind und gesagt haben, preist den Herrn. Ja, in diese Richtung. Nein, auch sie haben bis Mitternacht gebraucht. Aber dann hat Gott ihnen das geschenkt und sie haben ihn gelobt, haben gesungen und, interessant, die Gefangenen haben das gehört. Also sie waren letztlich Zeugen noch. So, sie haben ein Stück das Evangelium damit weitergegeben. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Ja, wir haben heute diesen Klagepsalm uns angeschaut. Ein Psalm, der erstmal ja, ziemlich hart ist, schwer verdaulich ist, wo der David viermal die Frage stellt, Herr, wie lange währt es noch? Wo er in einer Situation ist, wo er das nicht weiß, wie lange es noch dauert. Und auch wir haben festgestellt, dass es bei uns genauso sein kann, dass wir auch in Situationen kommen, oder vielleicht jetzt gerade sind, wo wir diese Fragen stellen, Herr, wie lange soll das noch gehen? Wir haben auch gesehen, dass er sich dann an die richtige Adresse gewendet hat, an den lebendigen Gott, und dass er seinen Kummer vor Gottes Angesicht gebracht hat und dass der lebendige Gott den David verändert hat, sein Herz verändert hat, seine Blickrichtung verändert hat und ihn letzten Endes ja, zum Lob und zur Anbetung Gottes geführt hat. Und ich wünsche mir, dass das uns genauso geht, dass das euch so geht, dass das mir so geht, dass wir verändert werden durch Gebet, dass wir verändert werden, indem wir mit unserem Herrn kommunizieren, indem wir ihm alles sagen, was uns bewegt, was uns bedrückt, ihm auch gerne Fragen stellen und dass wir dann auch verändert werden durch ihn und dass wir ja auch sagen können, ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam beten. Ja, du großer und allmächtiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Wer bist du und wer sind wir? Herr, wie oft haben wir den Eindruck, dass ja, wir in einer Situation sind, die nicht aufhört? Wie oft geht es uns so, dass wir klagen, dass wir vielleicht aber uns nicht an dich wenden, sondern es mit uns ausmachen, dass wir ja Gedanken haben, die dann kreisen, wo wir nicht einschlafen können, wo es uns schlecht geht, wo wir ja auch vielleicht bei Menschen Rat suchen, was wir ja machen können, aber wo wir uns nicht an dich wenden, wo wir einfach das Einfachste und das Leichteste nicht tun, die Hände zu falten, zu beten, in ein stilles Kämmerlein zu gehen oder auch mit Geschwistern zu beten und uns einfach dann auch beschenken zu lassen von dir. Ja, und danke, dass diese Zeit aufhören wird. Dass es nicht so ist, dass es beim Leben eines Christens Situationen gibt, die ewig sind, sondern dass du sie beenden wirst. Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, der jetzt in so einer Lage ist, wo er sich fragt, Herr, wie lange noch, dass du eingreifst. Dass du zunächst den Blickwinkel veränderst. Den Blickwinkel auf das Heil, das wir alle haben, wenn wir dir hören. Und was uns auch keine Feinde wegnehmen können. Den Blickwinkel, dass wir auch das ewige Leben haben, was wir als Christen auch haben und uns keiner wegnehmen kann. Herr, und dass du dann aber auch die Situation änderst, dass du ja unsere Gegner schachmatt setzt, dass du letzten Endes uns zur Hilfe kommst. Herr, denn du bist stärker. Du hast am Kreuz gewonnen, du hast die Finsternismächte, den Tod, den Teufel, die Sünde besiegt. Herr, und du hast ewiges Leben gebracht, du bist auferstanden und du lebst und das wollen wir bekennen und wir wollen uns freuen, wir wollen frohlocken und singen und dir die Ehre geben, Herr Jesus. Geh mit uns jetzt auch in die kommende Zeit, auch in die nächste Woche, dass du ja auch uns diese Freude täglich schenken mögest, dass wir aufatmen können, dass wir nicht am Boden liegen bleiben, sondern uns von dir aufrichten lassen. Hab Dank für diesen Psalm, den du uns gegeben hast. Amen.